Ich will mit euch ein Gebet teilen, das aus dem 14. Jahrhundert ist und zu Anfang dieser Predigt. Christus, du hast keine Ohren. Du hast nur unsere Ohren, den Schrei unserer Brüder und Schwestern zu hören. Christus, du hast keine Augen. Du hast nur unsere Augen, um unter den Menschen zu strahlen. Christus, du hast keine Lippen. Du hast nur unsere Lippen, um den Menschen heute von dir zu erzählen. Christus, du hast keine Hände. Du hast nur unsere Hände, um zu entlasten, zu heilen und zu trösten. Christus, du hast keine Füße. Du hast nur unsere Füße, um Menschen auf deinen Weg zu führen. Christus, du hast keine Hilfe. Du hast nur unsere Hilfe, um Menschen an deine Seite zu stellen. Wir sind die einzige Bibel, die Männer und Frauen von heute lesen. Wir sind Gottes letzte Botschaft an die Welt, geschrieben in Worten und Taten. Ein Gebetstext aus dem 14. Jahrhundert, anonym aus dem Rheinland. Christus, du hast nur uns? Dieses Gebet, habt ihr sicherlich gemerkt, ist theologisch begrenzt. Also wir haben ja jetzt in diesem Trimester gesehen, dass im Hebräerbrief, dass Gott sich durch vielerlei Art dem Menschen präsentiert und offenbart. Und dass jetzt zuletzt er sich auch durch seinen Sohn offenbart. Also daher bin ich mit diesem Gebet nicht ganz stimme ich nicht ganz zu, wenn es sagt, es ist die letzte Botschaft. Vor allem, weil wir wissen auch, dass die letzte Botschaft die Drei-Engels-Botschaft ist. Aber ich finde es ganz interessant, wie dieses Gebet ausdrückt, dass wir die Hände, dass wir die Ohren, dass wir die Füße und dass wir auch die Hilfe sind, die Gott gebrauchen kann, um unseren Mitmenschen seine Liebe und seine Hoffnung zu teilen. Und die Frage, die sich stellt, und Paulus, wie wir es gelesen haben, drückt es anders aus im 2. Korinther 3, den ich euch in der Schlachter-Version jetzt vorlesen möchte. 2. Korinther 3, die Verse 2 bis 3, wo steht: Unser Brief seid ihr selbst, in unseren Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Wir sind ein offener Brief. Die Frage, die sich stellt, welcher Brief sind wir für die Leute um uns herum? Welcher Brief werden wir sein in 2022 für die Menschen, die Gott auf unseren Weg stellt? Zu Hause, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Kirche, im täglichen Leben. Zur Zeit des Apostel Paulus schickte die Kirche in Jerusalem Personen mit einem Beglaubigungsschreiben in die Gemeinden, um die Gemeinden vor falschen Aposteln zu schützen. Apostelgeschichte 18, 27 und Kolosser 4, 10 sind einige Beispiele dafür. Im Brief an die Korinther sieht sich Paulus damit konfrontiert, dass sein Apostelamt in Frage gestellt wird und seine Autorität als Apostel wird in Frage gestellt. Aber die Christen oder die Menschen, die zum Christentum sich bekehrt haben, waren für ihn ein Siegel seines Apostolats, wie es uns im 1. Korinther 9, Vers 2 gesagt wird. Also die Metapher, die Paulus im 2. Korintherbrief benutzt, zeigt uns, dass die Korinther nicht nur Gottes Wort und Gesetz in ihrem Herzen geschrieben hatten, aber dass sie auch auf das Herz des Paulus geschrieben wurden. Und die Welt und unsere heutige Zeit braucht lesbare Christen. Lesbare Christen, die durch ihr Zeugnis den Menschen von der Liebe und von der Hoffnung Christus erzählen. Menschen, Männer und Frauen, die durch ihre Aktion, durch ihr Tun das Wort Gottes und das Gesetz Gottes zeigen, um zu zeigen, wie sie es lieben und wie sie es umsetzen. Jeder Gläubige, jede Kirche ist ein Brief von Christus an die Welt. Das Material, auf dem dieser Brief geschrieben ist, ist das Herz eines jenes Gläubigen. Und was darauf geschrieben ist, ist das Gesetz Gottes, eine Niederschrift seiner Liebe und seines Charakters. Welche Art von Brief sind wir für die anderen? Ein Brief der Liebe, ein Brief der Hoffnung, ein lesbarer Brief, ein Brief, der heute noch Sinn macht. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber manche Briefe mag man überhaupt nicht bekommen oder erhalten. Zum Beispiel Rechnungen oder Steuerbescheide. Ich habe jetzt vor kurzem, letzte Woche, die Steuererklärung bekommen. Das sind so Briefe, die man nicht unbedingt sehr mag. Oder Strafzettel, wenn man vielleicht zu schnell zur Gemeinde fährt. Oder für die etwas jüngeren Leute die Rekrutierungspost für die Armee. Das sind alles so Briefe, die man gerne meiden würde. Aber es gibt andere Briefe, die man gerne immer und immer wieder liest. Zum Beispiel Liebesbriefe. Das sind Briefe, von denen man einfach nicht genug hat, weil man immer wieder sich erinnern will, wie die Person, die einen liebt, die Gefühle und die Hoffnung und die Emotionen aufschreibt oder teilt mit einem anderen. Es gibt natürlich auch heute moderne Briefe, wie E-Mail, WhatsApp, Twitter oder Instagram. Aber wir wollen heute mal von den alten Briefen reden, die damals mit Papyrus und Schilfsstängeln geschrieben worden sind und mit schwarzer Tinte. Paulus aber spricht noch von einem ganz anderen Brief und von einer ganz anderen Technik heute. Er spricht von einer Technik, die eine ganz besondere Wirkung hat. Und zwar, er spricht davon, dass der Heilige Geist auf den Tafeln unseres Herzens und unseres Geistes schreiben will. Das ist eine Technik, die nicht digital ist, auf irgendeiner Cloud, sondern das ist ein dauerhaftes Medium, wie man das so sagen kann, der Geist des lebendigen Gottes, der in unserem Leben wirken will und sich ganz besonders zeigen will in unserem Leben durch Heiligkeit, Gehorsam und Heiligung. Schwester White schreibt in Review and Herald am 19. November 1908 dazu, um diese Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben zu beschreiben, schreibt sie, um ihm richtig zu dienen, müssen wir aus dem göttlichen Geist geboren werden. Dass wir das Herz reinigen und den Geist erneuern und uns eine neue Fähigkeit geben, Gott zu kennen und zu lieben. Es wird uns einen bereitwilligen Gehorsam gegenüber allen seinen Anforderungen geben. Das ist wahre Anbetung. Es ist die Frucht des Wirken des Heiligen Geistes. Durch den Geist wird jedes aufrichtige Gebet eingegeben und ein solches Gebet ist für Gott annehmbar. Wo immer eine Seele sich nach Gott ausstreckt, da zeigt sich das Wirken des Geistes und Gott wird sich dieser Seele offenbaren. Nach solchen Anbetern sucht er wartet darauf, sie zu empfangen und sie zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ist ein lebenslanges Wirken. Es ist nicht eine instante Aktion. Es ist ein Prozess, der langwierig ist und der durch unser ganzes Leben passiert. Die Frage ist, haben wir den Heiligen Geist in unser Herz schreiben lassen? Wie können wir einen Brief der Liebe, der Freude, des Friedens, der Geduld, der Güte, der Freundlichkeit, der Treue, der Sanftmut, der Mäßigung oder der Selbstbeherrschung sein. Ihr seht, worauf ich hinaus will. In Galater 5, 22 spricht Paulus über die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also wenn ich das lese, dann sage ich mir, da ist noch viel Luft nach oben in meinem Leben. Und da fragt man sich manchmal, wie kann man diese verschiedenen Charaktereigenschaften in unserem Leben tragen, diese Früchte tragen. Und man muss leider gestehen, dass man das aus dem eigenen Leben nicht machen kann, aus eigener Kraft. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, das uns verändert und uns die Frucht des Heiligen Geistes tragen lässt. Johannes 15, 5, Vers 10 sagt uns und zeigt uns den Weg dazu. Ich lade euch ein, das aufzuschlagen. Johannes 15 und die Verse 5 bis 10. Lasst uns diese Verse gemeinsam lesen, in denen uns Jesus eindeutig sagt, wo das Geheimnis dieser Frucht des Heiligen Geistes liegen tut. Dort steht Johannes 15, Vers 5 bis 10. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also Johannes dreht nicht um den Kreis herum, sondern er sagt ganz klar, und Jesus in seinen Worten ist auch ganz klar, er sagt, wer in mir bleibt, der bringt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist ein Vers, der immer bei mir nachhallt, wo ich mir sage, wie kann ich in Christus bleiben? Was muss ich tun, um regelmäßig und langfristig in Christus zu bleiben? Der Text geht auch weiter und die Verse 7 und 8 will ich auch nochmal lesen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also Vers 5 sagt uns die Abhängigkeit, die wir zu Gott haben, ob wir bewusst sind, dass wir abhängig sind zu Gott, dass wir ohne ihn nichts tun können. Und Vers 7 und 8 zeigt uns, dass das Ziel, in Gott und in Jesus zu bleiben, eigentlich die Herrlichkeit Gottes ist. Wir müssen, Vers 8 sagt uns, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wenn wir viel Frucht bringen, wenn wir Briefe der Hoffnung, der Liebe, der Freude und der Langmütigkeit, der Selbstbeherrschung sind, dann wird Gott dadurch geehrt. Er wird verherrlicht und die Menschen werden angezogen zu Gottes Wesen und zu seiner Liebe. Und die Frage ist, nehmen wir uns die Zeit? Nehmen wir uns genug Zeit, um Qualitätszeit und ausreichend Zeit in Gott zu haben? Oder reduziert die Eile? Wir haben heute Morgen von der Ruhe in der Lektion gesprochen. Können wir in diese Ruhe eintreten? Nehmen wir uns die Zeit, in Gottes Gegenwart, in diese Ruhe einzutreten? Nehmen wir uns die Zeit, diese Ruhe auch zu empfangen und sie zu leben? Oder holt uns die Eile, der Lärm unserer täglichen Aktivitäten, der Alltagsschreck, Stress immer wieder ein und reduziert unsere Zeit für das Lesen Gottes Wortes und des Gebetes auf ein Minimum? Eine fiktive Geschichte würde ich mit euch teilen, um diesen Kampf zu veranschaulichen, den wir alle irgendwie jeden Morgen, jeden Abend oder jeden Tag im Alltag durchmachen, um in Gott zu bleiben. Man erzählt die Geschichte, dass der Teufel zu einer weltweiten Konferenz eingeladen hat. Und in seiner Eröffnungsrede an die Dämonen sagt Satan Folgendes: Wir können die Menschen nicht davon abhalten, an Gott zu glauben. Wir können sie auch nicht davon abhalten, ihre Bibel zu lesen und die Wahrheit zu erfahren. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, eine tiefe, geborgene Beziehung zu Gott zu erfahren. Wenn sie die Verbindung zu Gott bekommen, verlieren wir jegliche Gewalt über sie. So lässt sie sie nicht mit ihrer Religion beschäftigen. Lasst sie ihren Lebensstil beibehalten, aber klaut ihre Zeit, damit sie diese Beziehung zu Jesus nicht pflegen können. Das ist, was ich von euch will. Lenkt sie ab von dem sicheren Halt ihres Erlösers und der Erhaltung des täglich belebenden Kontaktes. Haltet sie mit den unwichtigen Dingen des Lebens beschäftigt und erfindet unzählige Möglichkeiten, um ihre Gedanken damit so auszufüllen. Lenkt ihre Gedanken aufs Haben, Wollen, Kaufen und Schulden machen. Redet den Ehemännern ein, sie sollen 6 bis 7 Tage in der Woche arbeiten, am besten 10 bis 12 Stunden pro Tag, sodass sie sich ihren luxuriösen Lebensstil leisten können. Haltet sie davon ab, mit ihren Kindern Zeit zu verbringen. Sobald ihre Familien zerbrochen sind, wird auch ihr Heim keine Zuflucht mehr bieten, von dem Stress der Arbeit auszuruhen. Übersättigt ihre Gedanken, so dass sie die Stimme des Hirten nicht hören können. Bringt sie dazu, während des Autofahrens ständig Musik spielen zu lassen. Lasst kontinuierlich den Fernseher, Video- und CD-Player und den Computer in ihren Wohnungen laufen. Sorgt dafür, dass ständig Musik spielt, die unsere Ziele verfolgt, in jedem Laden und Restaurant der Welt. Das wird ihre Gedanken und ihr Geist blockieren und die Gemeinschaft mit Gott brechen. Deckt den Frühstücktisch mit Magazinen und Zeitungen, beschwert ihre Gedanken 24 Stunden am Tag mit Nachrichten, überschwemmt die Momente, in denen sie unterwegs sind, mit Reklametafeln, überflutet ihre Briefkästen mit fetten Katalogen und Lottowerbung, jede Art von Wurfsendungen und Werbebroschüren, die kostenlose Produkte anbieten und falsche Hoffnung wecken. Besonders füllt ihre Freizeit und lasst sie es übertreiben. Lasst sie vom Wochenende erschöpft, unruhig und unvorbereitet in die Woche gehen. Sie sollen nicht in die Natur gehen, sie könnten über Gottes Wunder nachdenken. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, an Sportveranstaltungen, Konzerte und in Kinos. Haltet sie ständig beschäftigt. Und wenn sie zum geistlichen Austausch zusammenkommen, verwickelt sie in Klatsch und Tratsch, sodass sie mit schlechtem Gewissen und unguten Gefühlen wieder nach Hause gehen. Und vor allem, wenn sie zusammenkommen, hindert sie daran, füreinander zu beten. Wenn sie es tun müssen, dann sollen sie in Seelsorge eingebunden werden. Los geht's, lass sie doch missionarisch tätig sein, beschäftigt sie doch so mit ihren guten Anliegen, dass sie nicht dazu kommen, die Kraft bei Gott zu suchen. Und schon werden sie aus eigener Kraft arbeiten, ihre Gesundheit und Familien opfern für die wichtige Sache. Es wird funktionieren. Es war eine gelungene Konferenz, die Dämonen gegen Brände an ihre Aufgaben, den Menschen überall die Normalität der geschäftigen Eile und des vollen Terminkalenders in ihre Herzen zu pflanzen. Eine fiktive Geschichte. Wir wissen nicht, aber wir können davon ausgehen, dass Satan wirklich das Ziel hat, uns abzulenken von unserer intimen und engen Beziehung mit Jesus. Und ist es ihm gelungen? Wenn wir die Gesellschaft und den Lebensstil der meisten von uns heute sehen als Christen und bewerten, insbesondere in der modernen Welt, dann beschreibt das sicherlich eine Realität, die sehr gut und sehr ähnlich ist von dem, was wir hier gerade gelesen haben. Wir sind alle beschäftigt, beschäftigt und beschäftigt. Und Satan ist es egal, ob unser Leben durch das Amt oder den Dienst für Gott wie Martha verzerrt wird, solange wir keine Zeit haben, ruhig zu Jesu Füßen zu sitzen und aufzutanken. Er stört ihn nicht, solange wir lehren, predigen und die Arbeit des Herrn tun, solange wir keine persönliche Zeit haben, die wir mit dem Herrn der Arbeit verbringen können. Wenn er uns schließlich davon abhalten kann, in Christus, der Rebe des Weinbergs, zu bleiben, sind unsere Bemühungen vergeblich. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen, dass ich wirklich den Unterschied sehe. Wenn ich morgens mit meiner Frau Andacht mache und wir gemeinsam beten, bin ich am Tag geduldiger mit meiner Frau und mit meinen Kindern. Also ich sehe wirklich, da ist ein Unterschied. Und auch am Tage innezuhalten ist manchmal gar nicht so einfach, wenn wir so eingebunden sind in den verschiedenen Aktivitäten. Ihr wisst es sicherlich selber. Aber man ist oft offener dazu, mit Gott in Kontakt zu bleiben, wenn man in schwierigen Situationen ist. Und ich möchte mit euch eine Erfahrung aus Kongo erzählen, wo wir tätig waren für ADRA. Es war eine Situation, die uns überrascht hat. Wir hatten ein Bildungsprojekt, wo wir Schulen gebaut haben und renoviert haben in einer Provinz, die östlich war vom südlichen Katanga. Und ich hatte dann eine Monitoring-Reise, das heißt, ich musste schauen, ob das Projekt gut umgesetzt wird, und bin dorthin geflogen, und wir hatten es so mit dem Projektleiter ausgemacht, dass ich das Mittagessen, also dass wir frühmorgens aufbrachen, um die Projekte zu besuchen, die Schulen zu besuchen, die Baustellen zu besuchen, und am Mittag dann eine Pause machen würden, bei dem Projektleiter zu Hause essen würden und dann am Nachmittag weiterfahren würden zu anderen Projektgebieten. Und das ging jetzt so 2-3 Tage, und so am zweiten Tag kommen wir für die Mittagspause nach Hause, und seine Frau hat uns empfangen, und sie war ganz besorgt und sah sehr bedrückt aus, und ihr Mann hat natürlich gefragt, was ist los? Und sie sagte, wir haben Besuch gehabt von der ANR, und ich weiß, dass einige den Kongo kennen und dort waren, das ist ein sehr schwieriges Land. Und ANR bedeutet Agence Nationale de Renseignement. Das ist der Geheimdienst von Kongo. Und es ist ein Dienst, der nur dem Präsidenten unterstellt ist. Die haben keine Rechenschaft abzulegen. Es verschwinden Menschen, es werden Menschen abgeführt und man sieht sie einfach nie wieder. Es war einer der gefürchtetsten Abteilungen oder Dienste im Kongo. Und sie sagte, es ist jemand aus einer Region gekommen für die ANR und wollte mit dir sprechen. Und natürlich hat es uns ein bisschen besorgt und wir haben uns gesagt, was geht los? Was ist los? Was ist passiert? Und der Projektleiter hat dann den lokalen Beamten von der ANR angerufen und hat dann die Nummer, die der andere Beamte gelassen hat, zurückgerufen, und wir haben dann einen Termin vereinbart, wo wir uns treffen, und das war dann in einem nächsten Ort. Ich bin dann mitgefahren mit meinem Kollegen, wir haben den Beamten von der lokalen ANR abgeholt und sind dann zum ausgemachten Termin und Ort hingefahren, und die wollten dann ins Haus gehen und wir haben gesagt, nein, es ist besser, ihr bleibt vor der Tür. Wir haben die Scheinwerfer vom Auto auf die Tür gerichtet. Und so ging das Gespräch zwischen den Beamten, den lokalen Beamten und den Beamten von der anderen Region und dem Projektleiter so 1,5 Stunden, 2 Stunden. Und ich kann euch sagen, in so einer Situation betet man. Es haben alle gebetet, die zu Hause geblieben sind, die anderen, die vom Projekt daran beteiligt waren, und wir haben gebetet und gebetet und wir haben uns gesagt, Herr, bitte bring uns aus dieser Situation heraus, wenn der Kollege jetzt abgeführt wird für wir wissen nicht was, kann es sein, dass wir ihn nicht wiedersehen. Und es sind 1,5 Stunden, 2 Stunden vergangen, und dann kommt der lokale Beamte und der Projektleiter zurück, und während wir den lokalen ANR-Beamten nach Hause bringen, erzählt der Projektleiter, was vor sich war. Er erzählt, dass falsche Anschuldigungen gegen ihn waren von einem ehemaligen Mitarbeiter, der nicht wieder in das Projekt geführt worden war, und dass diese Anschuldigungen keine Hand und Fuß hatten und dass auch das Zeugnis vom lokalen ANR-Beamten eindeutig gezeigt haben, dass diese Anschuldigungen nicht wahr waren. Und wir waren Gott sehr dankbar, dass er eingegriffen hat und dass wir wieder zurückfahren konnten und dass der Projektleiter mit uns war. Also in schwierigen Situationen sind wir Gott sehr dankbar und sind wir auch sehr innig mit ihm verbunden. Wieder ein Zitat von Schwester White bezüglich dieser Zeit, die wir mit Gott nehmen, um aufzutanken, in Erziehung, Seite 215 sagt sie uns Folgendes. Viele kommen selbst in der Andachtszeit um den Segen inniger Gemeinschaft mit Gott. Sie sind in zu großer Hast. Eiligen Schrittes dringen sie in den Bezirk der liebenvollen Gegenwart Christi ein, verweilen vielleicht einen Augenblick in dem geheiligten Umkreis, doch ohne auf Weisung zu warten. Sie haben keine Zeit, bei den göttlichen Lehrer zu verharren und kehren mit ihren Lasten zu ihrem Werk zurück. Diese Mitarbeiter im Werk Gottes können niemals zum höchsten Erfolg gelangen, bis sie das Geheimnis der Kraft begreifen. Sie müssen sich Zeit gönnen zum Nachdenken, zum Beten, zum Harren auf Gott, um eine Erneuerung der körperlichen, geistigen und geistlichen Kräfte zu erleben. Sie brauchen den veredelnden Einfluss seines Geistes. Wenn sie diesen empfangen, werden sie vom Neuen durchpulst, der matte Körper und das müde Gehirn werden erfrischt, das beladene Herz wird leicht. Was uns Not tut, ist nicht ein flüchtiger Augenblick in Christi Gegenwart, sondern persönliche Berührung mit ihm, innige Gemeinschaft mit ihm zu seinen Füßen. Also mich hat es wieder beeindruckt, wie Schwester Weid manchmal ganz präzise und detailliert auf Ratschläge eingeht und uns Weisungen gibt, die vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und es zeigt uns, dass wir manchmal wie ein Windhauch in Gottes Gegenwart sind. Und bevor er uns segnen kann, bevor er uns antworten kann, sind wir eigentlich schon weg. Und in meinem eigenen Leben sehe ich das auch manchmal, dass man nicht genug Zeit nimmt, um bei Gott aufzutanken. Ich möchte gerne noch zum Schluss mit euch zwei Lebenserfahrungen von einem Pastor, den ihr vielleicht kennt, Pastor Pavel Goya, erzählen, die er im Buch Miracle, One Miracle After the Other, ein Wunder nach dem anderen, erzählt wird, wo er ganz besonders darauf eingeht. Also vielleicht kennen ihn einige, ist ein rumänischer Pastor und er erzählt die Geschichte, wie er damals im kommunistischen Rumänien seine Bekehrung erlebt hat und dort sich Gott gegenüber verpflichtet hat, niemals morgens aus irgendeinem Grund seinen Ort des Gebets und der Andacht zu verlassen, bevor er nicht wusste, dass Gott mit ihm war und ihn durch den Tag begleiten würde. Also er hatte sich organisiert, wie wir alle, früh aufzustehen, hatte den Wecker gestellt und früh morgens, ich glaube, das war so gegen 5, und er hielt sein Versprechen, aber auch eines Tages, wo er verschlafen hat. Er musste zur Schule gehen, aber hatte verschlafen und er wusste, dass er, wenn er jetzt das Versprechen Gott gegenüber einhalten würde, müsste er wichtige Schulstunden verpassen. Und vor allen Dingen Schulstunden, die von einem strengen kommunistischen Lehrer, die er je gehabt hat, also gehalten wurde, diese Stunden. Und er wusste, dass wenn er fehlen würde, würde er in große Probleme kommen. Vor allen Dingen, weil er noch am Sabbat fehlte noch dazu. Und also er hat diese Zeit genommen, er hat Gott den Vortritt gegeben und nach ungefähr 2 Stunden, was ist nach ungefähr 2 Stunden passiert, ist er dann, hat er sich auf den Weg zur Schule gemacht und wusste natürlich, dass Gott mit ihm war, aber er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Und während er in die Klasse reinkommt, sieht er dann seine Kameraden auf ihn zustürmen und sagt, wie kommt es, dass du das wusstest? Und er fragt sich, was wusste ich? Naja, der Lehrer war heute krank. Aber nicht nur, dass er krank war, sondern der Lehrer, der ihn ersetzt hat, hat nicht die Anwesenheitsliste genommen. Zufall? Ich glaube eher, dass Gott treu zu seinem Wort stand und ihm zur Seite gestanden hat. Noch ein anderes Beispiel von seinem Leben, von Pavel Goya. Ich will euch jetzt nicht den Eindruck geben, dass er immer verschlafen hat, aber in dem Fall hat er noch einmal verschlafen. Obwohl er eigentlich immer sehr früh aufstand. Und diesmal hatte er aber ein wichtiges Treffen mit einem Baubeauftragten des Bezirkes, weil ihm ein undisziplinierter Aufseher den Lohn verweigert hatte und er wollte dort vorsprechen, um eine Lösung zu finden. Und da ist er aufgestanden, hat erkannt, dass er nur noch 15 Minuten hatte, war schon dabei, sich anzuziehen, auf dem Weg zur Tür. Und dann sagt er sich, hat er irgendwie das innere Gefühl gehabt, dass Gott ihm sagt, du, wir sind noch nicht, wir haben noch nicht miteinander gesprochen, wir sind noch nicht miteinander ins Gespräch gekommen. Und er hat erneut dieses Versprechen, was er Gott gemacht hat, eingehalten und hat ihm diese Zeit gegeben, obwohl der Termin fällig war. Und es hat wieder 2 Stunden ungefähr gedauert. Und er hat sich dann auf den Weg gemacht und er hat sich gesagt, das könnte meinen Job kosten. Es ist einfach schwierig. Wie wird das weitergehen? Aber er wusste, dass Gott an seiner Seite war. Und er kommt in dieses Büro und spricht bei der Sekretärin vor. Und was stellt sich raus? Der Baubeauftragte hatte den ganzen Vormittag keine Zeit gehabt. Er war so in Termine eingebunden, dass er überhaupt keine Zeit für diesen Termin hatte, um ihn überhaupt wahrzunehmen. Und gerade wo er in diesem Büro von der Sekretärin ankam, kam er aus seinem Büro raus, ist zum Büro der Sekretärin gekommen und Pavel konnte vorsprechen und die Situation war innerhalb kürzester Zeit geregelt. Also es ist beeindruckend. Ich kann euch nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es hat mich sehr ermutigt. Und sein ganzes Leben, was er uns schildert, ist von solchen Wundern vollgesät. Auch als er in der russischen Armee diente, hat Gott viele Wunder für ihn verbracht, weil er seine tägliche Zeit mit Gott als oberste Priorität gesetzt hat. Mich hat es inspiriert. Und bevor wir schließen, würde ich euch gerne jetzt zu einer Zeit des Gebets einladen, dass wir zu zweit uns zusammenfinden und dass wir für 2 Dinge hauptsächlich beten. Die erste Sache wäre, dass Gott uns hilft, da wir alle damit kämpfen, in Gott zu bleiben, dass Gott uns hilft, in Jesus zu bleiben und die Zeit zu nehmen, bei ihm aufzutanken. Und der 2. Punkt wäre, dass wir füreinander beten. Wir haben alle Herausforderungen, die wir im Leben haben. Wir haben alle Schwierigkeiten, mit denen wir kämpfen und dass wir auch Zeit nehmen, füreinander zu beten. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir haben, Urs, ungefähr dafür. 5 Minuten? Ja? Okay. Dann lass uns zu zweit zusammenfinden und eine Zeit des Gebets zusammennehmen und dann werde ich abschließen.